NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Mai 1218. Der Todestag des römisch-deutschen Königs und Kaisers Otto IV.
Tagsüber fühlt sich der Kaiser stark, Otto IV. Im Herbst 1211 steht er, umringt von seinen Rittern und Hilfstruppen, in Süditalien. Er braucht nur noch überzusetzen nach Sizilien, dann wird Otto ein Reich kontrollieren von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Doch in der Nacht träumt der Kaiser schlecht. Ein kleiner Bär krabbelt zu Otto ins Bett. Ein Bär, der wächst und wächst. Am Ende drängt das Ungeheuer Kaiser Otto aus dem Bett hinaus. Die Berater des Kaisers sind sich einig, der Bär ist Friedrich, der König von Sizilien. Lächerlich, dieser Friedrich ist noch ein Knabe, 16 Jahre jung, ohne große Armee. Aufgewachsen zwischen Juden und Muslimen. Wie soll dieser Minibär dem mächtigen Otto gefährlich werden? Dem Herrscher über die abendländische Christenheit. Otto ist für diese Herrscherrolle erzogen worden. Geprägt hat ihn sein berühmter Onkel, sagt Historiker Bernd Ulrich Hucker, Biograf Kaiser Ottos.
Er ist der Lieblingsneffe des englischen Königs Richard Löwenherz gewesen.
Richard Löwenherz ist gefürchtet wegen seiner grausamen Exzesse. Selbst kinderlos hat er an seinem Neffen einen Narren gefressen. Otto verdient sich in Frankreich seine Sporen, bekommt ein Lehen und macht sich einen Namen.
Der hervorragendste Krieger aller Waffengattungen und in den Ritterheeren stets der allertapferste.
Ein Urteil, das selbst Ottos Gegner teilen, um dann eine böse Ergänzung anzufügen.
Stark, aber dumm ist die genaue Bezeichnung. Stark, aber dumm.
Eine Bezeichnung von der Konkurrenz. Von Seiten der Staufer aus Süddeutschland. Ihre Familie hat die letzten beiden Kaiser gestellt. Darunter Friedrich Barbarossa. Otto hingegen ist ein Welfe aus dem sächsischen Herrschergeschlecht mit Schwerpunkt Braunschweig. Die Familien geraten wieder aneinander im Jahr 1198. Der staufische Kaiser ist überraschend gestorben und sofort bemühen sich beide Familien um die Königs- und Kaiserwürde. Bei den Staufern ist es Philipp von Schwaben, hinter ihm stehen die Franzosen. Bei den Welfen kommt Otto zum Zug, unterstützt von England, von seinem Onkel Richard Löwenherz.
Der größte Plan, der zu erreichen war, war ja der, seinen Neffen die römische Kaiserwürde, die ja eine gesamtabendländische war, zu verschaffen.
Doch das ist teuer, denn die wahlberechtigten deutschen Fürsten und Bischöfe halten die Hand auf. Wer bietet mehr an Geld und Grund, Privilegien und Ämtern? In Deutschland regieren nun 10 Jahre lang 2 Könige gegeneinander, der deutsche Thronstreit. Otto will den Besitz und die Macht des Königs behaupten. Er ist durchaus prinzipienfest, aber geizig und herrisch.
Beschenke sie reichlich und brülle sie nicht an, waren so Mahnungen, ja, und er hat im Grunde genommen sowohl das Großzügigsein nicht aus England mitgebracht, er will den deutschen Adel so behandeln wie der englische König den englischen. Und da hat es dann viele Parteiwechsel gegeben.
Betont der münstersche Mittelalterhistoriker Gerd Althoff.
Ein berühmtes Beispiel ist ja auch sein eigener Bruder, der sich für ihn aufreibt und Otto bittet, ihm doch im Grunde genommen wenigstens ein paar Güter zu geben, weil er das so gar nichts mitgekriegt hätte vom Erbe, was doch stimmte. Und dann sagte Otto IV., ja, ich will jetzt erstmal alles alleine haben. Wenn wir später gesiegt haben, dann kriegst du vielleicht was. Und dann geht der Bruder ja zur anderen Seite.
Philipp sammelt Fürsten um sich und siegt. Doch dann passiert etwas Unvorstellbares, ein Königsmord. König Philipp wird vom bayerischen Pfalzgrafen heimtückisch umgebracht.
Der Pfalzgraf wird, als er an die Kammertür klopft, in gewohnter Weise vorgelassen. Als Herr Philipp, wie gewohnt, von ihm Scherzworte und Gaukeleien erwartete, zog er sofort sein Schwert, mit dem er umgürtet war, und antwortete, als Herr Philipp ihm verbot, mit dem Schwerte zu spielen, »Dies soll für dich auch kein Spiel sein«, und durchbohrte ihn sofort mit dem Schwerte und erwürgte den, den er bereits getötet hatte, aus Furcht, er könne noch leben.
Otto hat mit dem Tod seines Gegners nichts zu tun, profitiert aber davon. Er wird nun allgemein anerkannter König. Politisch klug verlobt er sich mit einer Tochter seines ermordeten Feindes. Das trägt in Deutschland zur Beruhigung bei. Wirtschaft und Kultur blühen auf. Auch der Papst ist bereit, Otto zum Kaiser zu krönen. Im Triumph zieht Otto Richtung Rom. Die norditalienischen Kommunen
übergaben jubelnd ihre Städte und brachten unermessliche Schätze und Gaben dar.
Otto fühlt sich stark, vielleicht schon etwas zu stark. Der Papst hat große Angst, eingekreist zu werden. Deshalb hat Otto ihm versprochen, Sizilien nicht anzugreifen. Nun weicht Otto dem Papst aus.
Der König bat darum, dass er ihm Segen und Weihe ohne Vorbedingungen erteile. Diesem Wunsch kam der Papst nach, damit kein Zwist entstehe, den er sehr fürchtete.
Doch kaum ist Otto vom Papst zum Kaiser gekrönt, sieht es schon ganz anders aus. Otto zieht nach Süden, Richtung Sizilien. Der Papst schickt ihm wenig schmeichelhafte Briefe hinterher.
Warum streckst du deine Hand nach fremdem Gut aus, wo doch dein eigenes so groß ist und du nicht mal dieses lange besitzen wirst?
Kaiser Otto antwortet kurz und bündig.
Ich bin verpflichtet, die Rechte des Kaiserreichs zurückzuerwerben.
Superbus et stultus sed fortis. Hochmütig und dumm, aber tapfer.
Betont Historiker Althoff, Kaiser kontra Papst, die alte Leier im Hochmittelalter. Der Papst unterstützt nun ottofeindliche Fürsten in Deutschland.
Das war für ihn ist natürlich klar, der hat ihn sofort exkommuniziert und hat in Deutschland einen Gegenkönig wählen lassen, Friedrich II. In dem Moment. Und damit eigentlich das Ende eingeläutet.
Der kleine König von Sizilien, Friedrich, er wird für Otto zum Albtraum bären. Otto bekommt es nun doch mit der Angst zu tun. Die Eroberung Siziliens ist passé. Der Kaiser marschiert zurück nach Deutschland, um es seinen Gegnern dort zu zeigen. Mit dabei hat er ein
teuflisches Werkzeug.
Den Tribock. Ein gewaltiges Katapult, mit dem man über eine Distanz von 400 Metern schwere Granitblöcke auf Stadtmauern schleudern kann. Ottos Tribock verbreitet in Deutschland Angst und Schrecken.
Jetzt hatte die Festung auch viele Scharten empfangen von den Würfen der Triboken. Die haben da nicht mit Puppen gespielt.
Doch was ist ein Tribock gegen einen Bannspruch des Papstes, der es jedem Christenmenschen verbietet, diesem Kaiser zu dienen? Was ist ein Tribock gegen eine tote Kaiserin? Mitten im Feldzug heiratet Otto zwar seine staufische Verlobte, doch sie stirbt über Nacht. Wenn das kein schlechtes Omen ist. Neue schlechte Nachrichten machen die Runde. Der Gegenkaiser Friedrich ist auf dem Weg nach Deutschland. Otto klopft im Feldlager große Sprüche.
Hört die neue Mär! Der Pfaffenkaiser kommt und will uns vertreiben.
Wer so groß tut, den verlässt vielleicht gerade der Mut. Ottos Verbündete, die Mailänder, sollen versuchen, Friedrich
den Zaunkönig zu fangen.
Doch Friedrich entkommt den Mailändern, als er den Fluss Lambro überquert. Den Mailändern bleibt auch nicht mehr als ein starker Spruch.
Friedrich hat sein Höschen im Lambro gebadet.
Friedrich im Glück. Otto möchte ihn in Konstanz abfangen. Doch während der Kaiser noch auf die Fähre wartet, erscheint Friedrich vor den Stadttoren und begehrt Einlass mit Erfolg. Otto kommt 3 Stunden zu spät. Friedrich, mit Glück und Geld erobert er die deutsche Welt.
Also, dass ein Herr mehr geben muss, als er nehmen darf. Das war im Prinzip, was alle anderen eigentlich verstanden haben. Aber Otto der Vierte nicht.
Friedrich hat 2 mächtige Waffen. Den Segen des Papstes und das Geld des Franzosenkönigs. Otto dagegen ist vom Papst gebannt. Sein Förderer Richard Löwenherz längst tot. Ottos neuer Verbündeter in England hat einen Namen, der stutzig machen sollte, Johann Ohneland. Kein Wunder, dass Otto frustriert ist.
Solange er lebte, verstrich kein Tag mehr ohne Ärger und Kummer, ohne Not des Körpers und der Seele.
Otto ist krank. Wahrscheinlich, so Historiker Hucker, hat er sich in Italien die Malaria oder die Ruhr geholt. Außerdem verblasst der ernste, sparsame Otto gegen den jungen, freigebigen Friedrich. Kein Wunder, dass auch die Dichter das Lager wechseln und ihre Lobgesänge plötzlich auf Friedrich singen. Wes Brot ich ess, des Lied ich singen. Zum Beispiel Walter von der Vogelweide.
Walter sagte, Otto sei zwar groß und lang, aber kurz und knapp in seinen Gaben. Dagegen sei Friedrich zwar klein, aber groß und großzügig in seinen Gaben. Das bezieht sich eben auf alles. Er hat verschenkt, was zu verschenken war.
Friedrich ist Otto offenbar weit überlegen. An Charme, an Bildung, an Sexappeal. Otto wird durchaus als Frauenfreund beschrieben, als ein Mann, der sich auskennt.
Mit allen Feinheiten der Liebe.
In einer Quelle wird ein Waldfest bei Nürnberg beschrieben, bei dem der Kaiser die
alten, grauhaarigen Faulpelze, Neider und Eifersüchtige
auf die Jagd schickt, während Otto und seine Gefährten sich mit schönen, blonden Damen vergnügen, die Folgendes tragen.
Dünne, anliegende und plissierte Leinenunterkleider.
Kaiser Otto, ein Frauenheld, Historiker Hucker winkt ab.
Das kann stimmen, das kann aber auch Gerede gewesen sein.
Bei seinem Gegner Friedrich wissen wir es genauer, kein Gerede. Er liebte die Frauen und zeugte reihenweise außereheliche Kinder. Otto konnte singen und dichten, Friedrich konnte das auch, aber noch viel mehr. Der Staufer war Naturforscher und Architekt. Später schrieb er ein Standardwerk über die Falkenjagd, das 500 Jahre lang unerreicht bleiben sollte. Mit dem Sultan einigte sich Kreuzfahrer Friedrich vertraglich über die Aufteilung Jerusalems ohne Krieg. Otto war nicht dumm, aber sein Gegner klüger. In Deutschland konnte Otto seinen Gegner nicht schlagen, also versuchte er, den Verbündeten seines Feindes zu besiegen, den Franzosenkönig.
Wenn der König der Franzosen nicht wäre, gäbe es sicher in der ganzen Welt keinen Feind und würde die ganze Welt unserem Schwert unterworfen sein.
Diese Worte wurden Otto in den Mund geschoben. Sie treffen aber wohl das Denken des Kaisers.
Otto hatte vor, das ist gut verbürgt, weite Teile Frankreichs aufzuteilen als Lehen unter seine Vasallen. Der französische König sollte auf einen Rest beschränkt werden.
Im Sommer 1214 ziehen Otto und Johann Ohneland gegen Frankreich in den Krieg. Als die Heere in Flandern aufeinandertreffen, kommt es zu einer der großen Schlachten des Mittelalters, zur Schlacht von Bouvines. Wir stellen uns so etwas in Zeiten der Computerspiele als große Gemetzel vor. In Wirklichkeit waren diese Schlachten im Mittelalter gar nicht so verlustreich, betont Historiker Gerd Althoff.
Es gab sicherlich Tote in der Schlacht bei Bouvines, aber es ist nicht so, dass da Tausende fallen oder so. Und vorher gibt es eben so gut wie keine Schlachten, sondern es gibt immer diese Situation, die man eigentlich seit der Karolingerzeit hat. Man zieht drohend auf und beginnt Verhandlungen.
Otto verliert die Schlacht und sein Ansehen.
Da hat ihn ja ein schwerer Vorwurf erreicht, weil er eben sein Pferd ist wohl verletzt worden. Und er hat dann fluchtartig das Schlachtfeld verlassen. Und das hat sein Prestige natürlich so massiv dann ramponiert, dass er ja sich dann mehr oder weniger zurückgezogen hat nach Braunschweig. Und der Friedrich II. Hat ihn dann auch in Ruhe gelassen.
Die Schlacht von Bouvines war eine Weichenstellung. In Frankreich setzte sich ein starkes Königtum durch. In England musste Johann Ohneland die Magna Carta unterschreiben, die erste Einschränkung der Königsmacht. Und in Deutschland beschleunigte sich der Machtverfall des Kaisertums. Und Otto? Er starb 4 Jahre später auf der Harzburg mit 42 Jahren. Körperlich gequält durch seine Krankheit, seelisch gequält durch den Kirchenbann, den Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft. Voller Pein noch auf dem Sterbebett.
Darauf sprach der Kaiser zu allen Anwesenden: Jeder Priester nehme eine Weidenrute, deren er hatte herbeibringen lassen. Dann legte er sich entblößt nieder, das Miserere wurde angestimmt und der Kaiser während des Gesanges mit Ruten geschlagen. Und dabei rief er öfter aus: Trefft mich, Sünder, heftiger!
Kurz vor seinem Tod wurde Kaiser Otto IV. Doch noch wieder in die Kirche aufgenommen. Sein Grab fand er im Braunschweiger Dom.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Otto den IV., der heute vor 800 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.